Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Henry und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brendling und heute frisch zu den Roster Cuts senden wir hier zu euch und an meiner Seite natürlich, wie immer, die geschätzten Kollegen, zum einen Tobias Weil.
Hallo, guten Tag.
Und der liebe Henry Wohlfahrt.
Servus.
Ja, wir haben uns heute hier eingefunden. Die Roster Cuts sind durch und gerade ist das Waiver Wire auch durchgelaufen. Einige Spieler wurden geclaimed. Darüber werden wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer eingehen. Und ja, jetzt ist eben die lange Phase der möglichen Spieler, die es in die Practice Squads schaffen. Da ist noch nicht alles geklärt. Das heißt, nehmt es uns nicht böse, wenn wir heute dann wieder nicht ganz hundertprozentig aktuell sind oder wenn dann eben kurz nach unserer Folge hier noch die ein oder andere News reinflattert. Aber so sind wir das ja gewohnt. Ja, wir werden heute natürlich über die Roster Cuts sprechen, über den Kader der Seahawks, aber auch über unsere Saison-Predictions. Wir haben einige Kategorien mitgebracht und haben uns alle überlegt, wie die Seahawks wohl in dieser Saison statistisch, aber auch emotional gesehen abschneiden. Also was sind potenzielle Enttäuschungen, was sind potenzielle Breakout-Spieler? All sowas haben wir uns hier zusammengeschrieben und ich bin sehr gespannt, wie ihr beiden auf die Saison blickt. Hier und da ist es ja schon mal so ein bisschen durchgeschienen, dass da durchaus auch optimistische Klänge dabei sind. Und ja, heute können wir mal schauen, wie sich das dann in Zahlen ausdrückt. Aber ja, wie gesagt, wir sprechen eben auch über die Roster Cuts und die damit verbundenen News, die ja da so ein bisschen vorher passiert sind und die eben auch Einfluss genommen haben. Und ich würde sagen, ohne hier weiter um den heißen Brei herumzureden, starten wir direkt mal rein in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Wir versuchen das mal so ein bisschen chronologisch zu machen, denn bevor die Roster Cuts stattgefunden haben, gab es noch zwei Trades. Die Seahawks waren relativ spät dann doch nochmal auf dem Trademarkt aktiv und haben zum einen Cornerback Michael Jackson zu den Panthers getradet für Outside Linebacker Michael Barrett. Barrett selber ein Draft-Pick gewesen der Panthers, darum glaube ich auch relativ selten, dass Spieler, die in der Saison gedraftet wurden, dann direkt wieder weggetradet wurden. Outside Linebacker Michael Barrett von den Michigan Wolverines. Tobi, hast du etwas erstaunt über diesen Trade, aber vielleicht auch ein bisschen froh? Hast du ihn im College so ein bisschen beobachtet oder war der so in Anführungszeichen unwichtig oder so spät, dass er jetzt nicht so groß in deine Aufmerksamkeit dabei war?
Ja, man muss also sagen, also es ist zwar ein Draft-Pick der Panthers dieses Jahr gewesen, aber auch Siebtrunden-Pick. Also das ist jetzt nicht so, dass sie da ja sonst was gecuttet hätten oder getradet hätten. Barrett war bei den Wolverines einfach so ein grundsolider Spieler. Ich meine, die Stars der Defense, die waren alle um ihn herum, aber er hat irgendwie seinen Job ganz gut gemacht. Wurde dann gekrönt dieses Jahr mit der Championship. Es ist ganz witzig, dass er es in seinem sechsten Jahr am College dann eingetütet hat. Also der war ein Six-Year-Senior.
Der schreit ja eigentlich nach Seahawks, ne?
Ja, irgendwie schon. Also auch ist auch 24 Jahre alt und ja. Hat da irgendwie echt alles, was am College irgendwie geht, mitgenommen. Hat natürlich auch durch die Corona-Saisons da ein bisschen länger spielen können. Das ist jetzt so ein Spieler, wo ich eigentlich ganz froh gewesen bin, dass er zu den Seahawks gekommen ist oder dass der Trade gemacht wurde, weil Mike McDonald ihn auch selbst noch kennt aus den Wolverine-Zeiten. Nicht ganz so glücklich war ich darüber, dass man vor allem jetzt im Nachhinein, ich weiß nicht, wie viel ich hier vorweggreifen darf.
Nee, ist doch gut.
Ja, dass man dann Michael Jackson erstmal getradet hat, wo ich denke, das ist jetzt kein, also wir haben ihn ja auch ein bisschen als Starter gesehen bei den Seahawks, ist jetzt vielleicht jetzt nicht der solide Starter, aber ich finde ihn als Backup halt durchaus brauchbar. Und dass man dann halt, weiß nicht, 3-4 Tage später jetzt zu den Roster Cuts Barrett dann gecuttet hat am Ende. Also den Move habe ich irgendwie so überhaupt gar nicht verstanden. Fand ich ein bisschen dämlich, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Weil
ich glaube auch, wenn ich kurz reingrätschen darf, dass man das im Nachhinein auch nicht mehr gemacht hätte, weil Artie Burns sich ja dann kurz darauf verletzt hat und man weiß jetzt nicht, ob das Season-Ending ist oder nicht. Aber die Cornerback-Tiefe ist dadurch jetzt halt ziemlich dünn. Und ja, man hat jetzt quasi zwei Spieler, die eigentlich eingeplant waren, nicht mehr im Roster mit Michael Jackson und Burns, wo man dann sagen könnte, okay, die Backup-Situation ist ziemlich gut und jetzt ist sie ziemlich, ja, problematisch, würde ich fast sagen.
Ja, also wenn man... Nee, Tobi, sagst du?
Ja, jetzt zockt man da halt irgendwie, dass man den wahrscheinlich auf dem Practice-Spot kriegt, aber jeder andere, jetzt andere Team kann ihn jetzt ja claimen erstmal, ne? Also ich glaube, ich finde das jetzt alles nicht so sonderlich durchgedacht, was da irgendwie passiert ist.
Also geclaimed werden kann er tatsächlich nicht mehr, weil die Claims sind jetzt durch, aber er kann zu jedem Practice-Squad, den er sich aussucht, sozusagen, wo er ein Angebot hat, eben gehen. Und ja, er könnte dann durchaus weg sein.
Ja, oder ein Team könnte ihn ja auch immer noch in den aktiven Kader signen. Ja, okay, also ne, du musst ja nicht zwangsläufig übers Waiver Wire geclaimed werden. Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, können wir tatsächlich mal kurz einen Blick auf die Cornerbacks bei den Seahawks werfen. Also das ist natürlich Witherspoon, der aber wahrscheinlich Slot Corner spielen wird. Dann hast du natürlich noch Terry Gwulen und ja, auf der anderen Seite dann Trey Brown, der jetzt für mich der unangefochtene zweite Starter ist. Ich meine, ich war schon immer Fan von ihm, aber dass man da jetzt so viel Vertrauen reinsetzt, ihm da gefühlt gar keine richtige Konkurrenz mehr an die Hand gibt, ist ganz schön mutig, finde ich. Also entweder hat er da sehr, sehr im Training überzeugt oder die Seahawks haben sich jetzt tatsächlich ein bisschen verzockt. Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich war jetzt immer der größte Trey Brown-Homer hier. Wie schätzt ihr die, also überhaupt erstmal die Starter-Situation ein? Die Tiefe dahinter haben wir ja schon uns ein wenig besorgt gezeigt, aber Trey Brown als sicherer Starter, was sagt ihr dazu?
Also ich bin damit eigentlich recht, also ich finde die drei Starter, Witherspoon, Woolen und Brown, die machen mir ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, aber wenn einer von denen nur verletzt ist, dann sind dahinter halt ein Rookie, der ja auch viele Yards in der Preseason zum Beispiel abgegeben hat und auch anscheinend im Training Camp immer wieder geburnt wurde mit einem Maya Pritchett und einen undrafted Free Agent mit Dee Williams, der eigentlich eher als Punt Returner eingeplant ist, also eigentlich muss dann noch irgendwas passieren. Also wenn Artie Burns jetzt definitiv jetzt raus sein sollte, verletzungstechnisch, dass man sich da einen etablierteren Cornerback noch holt, irgendwie noch vor Woche 1, weil also diese Backup-Situation ist schon ziemlich problematisch aus meiner Sicht.
Ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie die Seahawks da noch drauf reagieren, ob da noch was passiert, weil, ja, du hast es angesprochen, Dee Williams, undrafted Free Agent, aber eigentlich eher Return-Spezialist und ja, als Starting oder als ja, regulärer Cornerback, Outside Corner sicherlich noch kaum Erfahrung und auch nicht die Klasse für die NFL.
Vielleicht noch Kobe Bryant als Backup Nickel, aber ja
auch der eigentlich eher, ich glaube, eher als Safety diese Saison gesehen wird, aber ja, das wäre zumindest noch eine Notlösung. Ja, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollen chronologisch vorgehen, hat sehr gut geklappt. Aber den kurzen Exkurs muss man uns jetzt eben verzeihen. Denn das war ja nicht der einzige Trade, den die Seahawks durchgeführt haben, denn danach kam der nächste Trade, und zwar mit den Bears. Die Seahawks traden Edge Defender Daryl Taylor für einen 6-Runden-Pick zu den Bears. Taylor damals in der zweiten Runde zu den Seahawks gekommen, vor vier Jahren, ne? Also er ist jetzt
im vierten Jahr gewesen.
Genau. Ja, insgesamt vielleicht ein bisschen wenig Kompensation, aber ja, wie gesagt, ist jetzt eben nur noch ein Jahr Vertrag. War bei den Seahawks eigentlich auch ein reiner Pass-Rusher, also Laufverteidigung über außen konntest du mit ihm eigentlich vergessen, dafür eben oft nicht physisch genug. So ehrlich muss man ja sein. Und auch da hat man wieder das Gefühl, ganz schlechtes Timing, denn fast direkt nach dem Trade verletzte sich dann Uchenna Nwosu im Preseason-Game gegen die Browns und fällt jetzt vermutlich auch zumindest mal ein, zwei Spieler aus. Er ist nicht auf IR gelandet. Das lässt zumindest hoffen, dass er unter 4 Wochen fehlen wird. Aber auch da dachte man sich so, oh, scheiße, vielleicht hätte man das nicht gemacht, wenn Nwosu hier tatsächlich, wenn man mit der Verletzung vorher hätte rechnen können, oder? Glaubt ihr, das hätte einen Ausschlag gegeben?
Ich muss sagen,
ja, gut.
Nwosu ist ja eigentlich auch für seine Stärke in der Run-Defense bekannt, wo ja Taylor gerade eigentlich nicht seine Stärke hat, wie du schon gesagt hast. Das sind eigentlich auch unterschiedliche Spielertypen, deswegen weiß ich es nicht. Also man hat ja jetzt dann auch mit diesem 6-Runden-Pick sich dann einen neuen Edge-Rusher, Outside-Linebacker, Travis Gibson von den Jaguars, der traded vielleicht würde man dann retrospektiv quasi das Gleiche machen. Das ist ja quasi ein Swap Taylor für Gibson, plus man spart ein bisschen Gehalt von Taylor, der ja knapp 3 Millionen verdient hätte. Das Gehalt war aber nicht garantiert. Also aus finanzieller Sicht ein Swap plus Gehaltseinsparung. Ich glaube, das passt schon so. Vielleicht, wahrscheinlich hätten sie es trotzdem so gemacht.
Ja, gut möglich. Aber dennoch, also allein diese Verletzung lässt mich schon wieder so ein bisschen in meiner Meinung noch klarer werden, dass für mich Starter oder gerade so Veteranen in dem Alter nichts in der Preseason verloren haben, oder? Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Gerade so etwas jüngere Spieler, okay, kann man noch irgendwie verstehen. Aber ich finde so gestandene Veteranen, glaubt ihr, so diese Preseason, das ist wirklich nötig? Also müssen die sich wirklich jedes Mal einspielen? Weil das Verletzungsrisiko, auch wenn die nur irgendwie ein paar Drives spielen, das ist halt immer da und es ist so ärgerlich, gerade wenn das jetzt noch länger gedauert hätte, ne? Oder die Verletzung noch schlimmer gewesen wäre. Das ist so, dafür hat er da jetzt so ein bisschen gegen die Browns gespielt, so, weiß ich nicht.
Wie soll ich das sagen, ohne jetzt wieder die Karte zu spielen, du musst ja selber mal gespielt haben oder so, ne?
Muss erst wieder reinkommen, ja.
Ich sag mal so, also, vielleicht betrachten wir erstmal den Vorfall an sich, und das ist ja einfach ein dreckiges Play vom Brown-Spieler, was man in der Form mit dem Helm auf Kniehöhe oder was das da war, da reinspringt, weil man den Block nicht halten kann. Das ist natürlich einfach auch schon dirty, und wenn man da vielleicht einfach ein bisschen fairer spielen würde, vor allem in der Preseason, wo ich mir denke, da muss es nun wirklich nicht sein, vielleicht sollte man da vielleicht erstmal drauf gehen. Ansonsten finde ich es aber eigentlich, ich glaube, das Geschrei darum ist immer nur groß, wenn da auch wirklich mal was passiert. Also ich glaube, da passiert halt vergleichsweise so wenig. Und ich selber finde es halt immer ganz gut, wenn man halt noch vor dem offiziellen Teil der Saison vielleicht nochmal so 1-2 Spiele hat, wo man, weiß nicht, da geht es ja auch nur manchmal um die Abläufe. Klar, da müssen die Veteranen vielleicht nicht mal so rein, aber dass man vielleicht vor allem auch mit einer neuen Defense, die man ja hat, einem neuen System einfach mal wieder ein paar Snaps bekommen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Hit abkriegt, dass man also wieder so ein bisschen, weil das wirst du vermutlich in der Vorbereitung, mittlerweile wird auch so wenig mit Pads und so weiter trainiert, gar nicht mehr so haben. Deswegen finde ich es an sich jetzt gar nicht so schlimm, wenn die Starter da mal ein Viertel spielen oder sowas. Nur vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Sportsmanship dann zeigen, in gewissen Zeigen. Ich habe über diese Sommerpause quasi gesehen, wie oft die sich auch bei diesen Joint Practices auf die Fresse gehauen haben.
Ja, ja.
Also vergleichsweise sehr oft, muss wohl sehr heiß gewesen sein in Amerika dieses Jahr. Also die sind auch, verstehe ich halt alles irgendwie nicht, ob das so alles sein muss. Also wir hatten mal vor 2 Jahren Scrimmage, da war das erste Play, so ein Jet Sweep, und der Verteidiger ist unserem Ballträger von hinten in den Horse-Collar-Tackle reingesprungen und hat ihm am Nacken runtergezogen am Pad. Und das war dann nach dem ersten Play, hieß es dann fast von unserem Trainer, nee, das ist jetzt hier vorbei. Wenn es jetzt noch so ein Ding ist, dann fahren wir nach Hause. Also danach lief alles sauber, ne? Also es ist halt immer so eine Frage, wie man so eine Scheiße auslegt und ob man sich halt irgendwie beweisen muss oder ob man da eben wie der Brown-Spieler dann mit dem Helm aufs Knie muss. Also.
Ja. Ich meine, klar, es ist dann zu verurteilen, aber andererseits, sowas kann halt immer passieren, dass du irgendeinen Typen in der gegnerischen Mannschaft hast und beim Football musst du erst recht damit rechnen, dass es irgendwie mal nicht unbedingt so unfaires Play gibt, aber es gibt ja auch genügend Verletzungen, die ohne gegnerische Einwirkung oder ohne, dass da jetzt irgendwie bewusst dreckig gespielt wird, passieren. Von daher, ich bin grundsätzlich kein Fan, aber ich beuge mich da natürlich der Meinung des aktiven. Nee,
musst du nicht. Aber
muss ich.
Ja, aber ich finde so ein bisschen, ja, ist ja, man spielt also auch manchmal.
Mir geht Preseason abschaffen, tatsächlich, meine Meinung.
Ja, halt noch, die kann vorbei auch 2 Spiele sein oder so.
Dann ein Regular-Season-Spiel mehr, das wird ja eh kommen. Kann man ja
auch. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es für die Coaches viel wichtiger ist, wie die Spieler im Training performen, als jetzt irgendwie.
Ja, habe ich auch.
Spielen, weil es ist so häufig, dass du denkst, so, Alter, der hat jetzt in der Preseason aber richtig abgeliefert, der hat ja einen sicheren Kaderplatz und dann zack raus und du fragst so, hä, warum? So, ja, im Training hat mir der und der besser gefallen, wo ich mir denke, so, ja, dann scheiß doch auf die Preseason, so, warum spielen die überhaupt?
Ja, das, ich glaube, da gab es bei den Seahawks dieses Jahr auch ein paar Fälle, ne, die genau da reinpassen wieder.
Also. Ich glaube auch tatsächlich, diese Joint Practices, die bringen den Teams tatsächlich ein bisschen mehr, weil man da auch Sachen eben zeigen kann, die man in der Preseason eben nicht zeigt, gerade was die schematischen Kniffe angeht in Offense und Defense. Also das habe ich auch jetzt in dem Podcast von The Athletic gehört, wo die es auch gemeinten, also dass man eigentlich von der Preseason, gerade wenn es ein 18-Spiele-Schedule gibt, dann irgendwie auch eins cutten könnte und die Teams dann vermehrt eigentlich auf diese Joint Practices gehen, wo sie halt gerade diese Dinge eher eben auspacken können als in der Preseason, wo
ja,
es halt
gut, die ganze Liga sehen wird. Bis vor zwei Jahren waren es ja noch 4 Spiele, ne? Also sie sind ja schon am ein Spiel runtergegangen.
Weil man ja auch ein Regular Season Spiel mehr
genau,
hatte,
muss
man dazu sagen.
Mal schauen, ob es noch weiter reduziert wird, ja. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir dann jetzt mal wirklich auch etwas strukturierter auf die Roster-Cuts und gehen da so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Was waren für euch so die größten Überraschungen? Also was waren so Cuts, mit denen ihr so gar nicht gerechnet hattet? Spieler, die ihr eigentlich safe im Kader gesehen hättet?
Tobi, fang gerne an.
Ich kann mich da auch gerne outen. Ich habe in der Preseason so wenig verfolgt, mittlerweile habe ich den Ansatz, dass die Roster-Plätze bis, weiß ich, Platz 49 sind ja alle vergeben und dann streiten sich halt noch irgendwie ein paar Leute um die letzten Krümel und ist jetzt nicht so, dass ich da wie letztes Jahr irgendwie involviert war mit Jack Bobo oder sowas, deswegen, also für mich ist da nichts überraschend. Ich finde es aktuell relativ witzig, dann zu beobachten, dass es ja wie dann doch jedes Jahr immer irgendwelche Preseason-Heroes gibt und am Ende sind die dann doch nie auf dem Roster. Aber der überraschendste Cut für mich ist halt, wie wir eingangs schon besprochen haben, halt Barrett, dass man für ihn tradet und ihn dann rauswirft. Also das macht halt für mich wenig Sinn.
Ja. Also ich würde vielleicht noch George Olani reinwerfen, weil der laut dem Beatrain zumindest sowohl im Training Camp als auch jetzt in der Preseason wirklich gute Eindrücke hinterlassen hatte. Andererseits kann ich es auch irgendwo verstehen, der ist ja als Undrafted Free Agent zu den Seahawks gekommen und ja, die Chance, dass dann ein anderes Team einen Running Back wie Holani dann claimt, ist schon relativ gering so.
Ja. Was ist ich auch ja auch aufgegangen jetzt, die Taktik, denn so wie wir das jetzt hier, oder wie du das vorhin meintest, ist Holani ja jetzt auch im Practice Squad gelandet.
Genau, ja, der wurde jetzt auch im Practice Squad des Seahawks unter Vertrag genommen. Ansonsten noch, ja, McClendon Curtis war quasi so Offensive Guard, Offensive Tackle, der zumindest auf Guard, glaube ich, zumindest zu ein paar Zeitpunkten im Training Camp manchmal mit den Startern gespielt hatte. Dann wurde er so ein bisschen auf Tackle geschoben, wo er dann so eine Backup-Rolle eher hatte, wurde jetzt gecuttet. Also da hat sie mich zumindest mehr überrascht als bei manch anderen Spielern, von denen man jetzt in der Preseason oder im Camp wenig gehört hat, die es jetzt dann relativ überraschend doch geschafft haben.
Ja, absolut. Wir hatten auch schon über die Cornerback-Dichte gesprochen. Artie Burns ist eben auch nicht dabei. Dafür dann aber eben durch eine gute Preseason oder gute Leistung im Trainingscamp, man weiß es ja immer nicht so genau, Cornerback Nehemia Pritchett von den Seahawks ja auch gedraftet, dann der erwähnte Special-Teamer bzw. Return-Spezialist Dee Williams, undrafted Free Agent und auch Tight End Brady Russell.
Was man vielleicht auch noch nennen könnte, wäre jetzt die Eskridge halt. Also da hat ja in dem Preseason-Spiel eben diesen Punt-Return-Touchdown gehabt und auf Basis dessen hätte man vielleicht vermuten können, möglicherweise wird er eben seinen Specialties-Qualitäten als Returner doch noch mit in den 53er genommen, aber die Rolle hat jetzt wohl, wie gesagt, die Williams.
Und ja auch Laviska Shenault.
Und Shenault, ja.
Genau, der als Wide Receiver ja dann auch als direkte Konkurrenz auf der Position dann mit die Eskridge unterwegs war und beide eben um diese Wide Receiver-Position gestritten haben, beide returned haben. Und klar, das war jetzt natürlich ein starkes Play von Eskridge, aber ich glaube, er wusste erst ein Play in der ganzen Zeit. Und ich meine auch irgendwie gelesen zu haben, dass ihm auch in dem Moment schon klar war, dass es irgendwie sein letztes Spiel im Seahawks-Trikot ist. Und ich glaube, da war die Überraschung zumindest jetzt nicht besonders groß. Ein bisschen Überraschung gab es bei einigen Spielern, die es geschafft haben, die den Cut überstanden haben. Das sind einmal zwei Offensive Tackle, einmal möchte jemand?
Ich kann auch nicht mehr sagen.
S. Laumea. Und ebenfalls Offensive Tackle Michael Jarrell. Sehr erwähnenswert für mich zumindest, Center Jaden Sundell, auch UDFA. Damit nehmen die Seahawks 3 Center mit. Ist, glaube ich, relativ ungewöhnlich. Könnte eventuell ein Zeichen sein, dass Connor Williams doch noch nicht ganz fit ist, dass man da vielleicht einfach nochmal eine zusätzliche Absicherung sich mit in den Kader holen wollte? Oder wie seht ihr das?
Ja, gut, die Einblicke haben wir halt irgendwo nicht. Ich weiß es ja, ich kann dir
ja keine Antwort. Ja, wir sind doch hier zu spekulieren.
Ich hoffe nicht. Meinst
du, die haben einfach aus Jux und Dollerei sich da drei Center mitgenommen?
Nee, also schon überraschend, weil die halt alle eigentlich positionstechnisch nicht so flexibel sind. Also es sind eigentlich schon alle Center. Deswegen keine Ahnung. Also ich kann mir es eigentlich auch nur so erklären, tatsächlich, dass man zumindest dem Braten noch nicht komplett traut und vielleicht erstmal sehen will, dass Connor Williams dann auch Woche 1 startet und wenn dann alles passt, dann könnte man sich ja auch noch von einem Spieler eben, wie gesagt, trennen.
Ja. Und zum Beispiel so einen George Helani aufnehmen. Denn die Seahawks haben schon jetzt nur drei Running Backs auf dem Roster. Neben Kenneth Walker und Zach Charbonnet, bei denen sicherlich nie irgendwie in Frage stand, dass das Roster nicht schaffen, hat es Kenny McIntosh als dritter Running Back auch mit einer starken Preseason geschafft. Aber auch da hat man so ein bisschen von den Beatwritern gehört, dass George Helani im Trainingscamp eigentlich der bessere Running Back war. Und mir hat McIntosh in den Preseason-Spielen sehr gut gefallen. Also jetzt auch wieder mit dem Touchdown-Lauf. Gut, der Lauf selber war jetzt nicht so beeindruckend, das war sehr, sehr gut geblockt, aber er hat dann doch mehr Physis, als man ihm vielleicht so rein vom Körperbau her zutrauen würde. Also hat dann auch einen starken Stiffarm gesetzt und sich da durchgesetzt. Also ich bin mal gespannt, ob er vielleicht sogar im Laufe der Saison so ein bisschen mit Charbonnet da um den zweiten Platz hinter Walker sich streiten könnte. Aber ja. Man weiß es noch nicht. Ja, okay, Tobi.
Was Tobi halt? Ist
McIntosh-Hater?
Nein, bin ich überhaupt nicht. Also nur, ich weiß nicht, ob Charbonnet und McIntosh da so in direkter Konkurrenz stehen, weil das vom Spieltyp halt ganz andere
denkt man ja eigentlich. Aber wie gesagt, also diese Physis, die er dann doch jetzt in der Preseason mehrfach gezeigt hat, jetzt nicht nur gegen die Browns, sondern auch vorher schon gegen die Chargers vor allen Dingen, da auch einige sehr, sehr physische Läufe gehabt und da den einen oder anderen Spieler aus dem Weg geräumt. Also, ja.
Die werden eh kaum Snaps sehen hinter Walker.
Aber McIntosh war schon sehr spaßig auf Tape früher. Also, schauen wir mal.
Ja. Was ich halt relativ cool fand, wenn wir es gerade von der Offensive Line hatten, ist die Story von Michael Jarrell. Der war ja ein 7th-Runden-Pick und kam von einem Division 2 Football-Team, die halt, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, von den Findlay Euler Football-Team und hat eben, glaube ich, auch durch sein Potenzial, was gerade seine Athletik und seine Maße angeht und dann auch noch seine Performance jetzt im Camp und so, eben den Sprung geschafft, was ganz cool ist. Und
aber ja, der hatte ja auch auf dem Pro Day von Ohio State so basiert, ne? Das war,
glaube ich, das. Genau, und wir hatten auch in der Draft-Recap nochmal drüber gesprochen, da hatte Jan, glaube ich, damals dieses Highlight-Tape, das kann man auch bei YouTube finden von ihm, wie er da die Division 2 aufmischt. Also John Schneider hat ja nach dem Draft auch davon gesprochen, von wegen, er hat halt Division 2 gespielt, aber er hat halt so dominiert, wie man dann so dominieren sollte, wenn man da irgendwie in dem Draft eine Chance haben will. Ja. Und wäre auch jedem nochmal jetzt, wo er es ins Roster geschafft hat, ans Herz gelegt, das nochmal zu schauen. Ist weiterhin relativ spaßig, wie so ein, ausgewachsener Mann da so ein paar kleine Kinder rumschubst, das ist,
ist immer schön, sich sowas anzugucken.
Ja, das wird auch nicht unlustiger mit der Zeit.
Ja, damit gehen die Seahawks mit 11 Offensive Linemen in die Saison. Könnte auch so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass man sich auf diese neue Kickoff-Regel nochmal zusätzlich vorbereitet hat. Da braucht man ja auch eben viele gute Blocker und gerade frische Blocker, so wenn man da dann eben eine neue Riege von ausgeruhten Offensive Linemen auf das Feld schicken kann, die dann eben ähnlich gut blocken können, dann kann das sicherlich nicht schaden. Weitere Offensive Line News: Abram Lucas startet auf der Injured Reserve Liste, das heißt, er verpasst mindestens 4 Spiele. Ja,
das ist ein Ding.
Das ist.
Darüber wird zu reden sein.
Ja, damit hätte ich nicht gerechnet.
Surprise, motherfucker. Ja, was soll man sagen? Es ist wirklich traurig. Ja,
es ist richtig traurig, vor allem nach der Rookie-Saison. Die war ja sowas von stark.
Ja,
von
das könnte das größte Wort if der letzten Jahre bei den Seahawks.
Extrem stark angefangen und dann wieder verletzungsgeplagt. Und das dauerte jetzt auch schon echt lange. Ne? Also man bekommt echt wenig mit.
Kommunikation darüber von den Seahawks auch. Ne?
Ja, die ist immer scheiße. Also da.
Aber eigentlich ist es unter
unter McDonald, also eigentlich ist McDonald ein bisschen freigiebiger, was so Informationen angeht, aber bei Lucas kriegst du nichts aus dem Haus, also das ist auf jeden Fall kein besonders gutes Zeichen.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es letztes Jahr ja auch so, dass sie ihn ja die Operation nicht machen wollten, dann hat er ja irgendwie, ich glaube, ganz kurz mal gespielt oder sowas, ne? Hm. Und dann war das Knie ja wieder schlechter über die Offseason, jetzt haben sie sich ja doch für die OP entschieden. Da ist wahrscheinlich schon ein Fehler passiert, dass man das irgendwie forciert hat. Man hätte vielleicht letztes Jahr abschenken sollen.
Wir waren ja in Woche 2 ohne unser Starting-Tackle-Duo dann für 2-3 Wochen, ne?
Ja.
Letztes Jahr.
Also man hätte es vielleicht einfach wirklich komplett schieben sollen und man weiß, wenn man jetzt ein bisschen mehr wüsste, könnte man sich ein bisschen gehaltvoll unterhalten. Gibt auch ein paar auf Twitter, die ja wirklich Ärzte sind und da ein bisschen was zu sagen können, sobald die dann irgendwie mal mehr Infos haben. Aber da konnte man leider ja auch nichts erhaschen, weil da nichts nach außen dringt. Das ist meistens aber auch ein sehr schlechtes Zeichen.
Ja. Ich meine, bei Lukas war es ja auch so, dass er, ich glaube, im Draft durch seinen Gesundheitsstatus so ein bisschen auch in die dritte Runde gefallen ist, in Anführungsstrichen. Also man wusste ja schon vor dem Draft, dass er so ein paar Knieprobleme zumindest hat.
Echt? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich meine schon, ja. Also jetzt könnte auch sein, dass ich mich jetzt hier komplett täusche, aber ich meine, das war schon vor dem Draft so ein bisschen ein Thema zumindest.
Ja. Ja, gut. Aber genug mit den traurigen Nachrichten, beziehungsweise, naja gut, es geht noch ein bisschen weiter, denn Jamie Sheriff, der Preseason-Darling der Seahawks, der in den letzten
mal
Spielen
Bier holen.
gerade
das. Habt ihr es nicht mitbekommen, die Story?
Nee.
Also er hat vor kurzem ein Interview gegeben, dass er noch Anfang August gekellert hat.
Ach so.
Weil er nicht direkt nach dem Draft auch gesigned wurde, von den Seahawks dann irgendwie Anfang August jetzt. Und da Bier hin und her geschleppt hat in irgendeinem, als Bartender oder sowas.
Ja, warum nicht?
Geh mal Bier holen, du bist schon wieder schlecht, ey.
Ja, und ist eigentlich eine richtig geile Story, muss man sagen. Ich freue mich echt für ihn so persönlich. Also schon geil.
Ja, denn ich durfte ja noch gar nicht erzählen, was passiert ist, bevor du hier mit deiner Schlagerkacke in mein Wort gefallen bist. denn Jamie Sheriff, genau, Preseason Darling bei den Seahawks, gerade gegen die Browns, ein sehr gutes Spiel gemacht. Darum auch so ein bisschen Dark Horse für den 53er-Kader, aber hat's leider nicht geschafft, wurde dann gecuttet, jetzt aber von den Panthers geclaimed und da dann eben sogar in den 53-Mann-Kader aufgenommen. Genau wie John Rattigan, der bei den Seahawks relativ lange im Special-Team unterwegs war und als Linebacker hier und da mal ausgeholfen hat. Der Gute wurde entlassen, vermutlich, weil er relativ viel Salary gekostet hätte. Also Rattigan wäre ein vergleichsweise teurer Spieler gewesen, darum haben die Seahawks ihn vermutlich gehen lassen. Aber die Panthers haben auch Rattigan geclaimed. Haben wir schon Henry hier aufzuschreiben hier in unser Dokument. Ich kann mich nicht konzentrieren.
Ich wollte nur, was die
Practice Henry hatte Breaking hat. News. Wir kommen nämlich jetzt auch direkt zum Practice Squad bisherige Spieler, die es in den Practice Squad geschafft haben. Zum einen Running Back George Olani, haben wir schon drüber gesprochen, Wide Receiver Aesop Winston, Defensive End Devere Levelston, dann Defensive End Tyreek Smith, ich weiß nicht, ihr erinnert euch sicherlich noch, vielleicht von unseren Hörern auch einige, der Defensive End von Ohio State, den die Seahawks vor zwei oder drei Jahren.
Ja, für mich ist er mittlerweile auch ein bisschen verschwommen, aber war ja mal ein Draft-Pick und ist dann die ganze Saison, glaube ich, ausgefallen.
Genau, 5-Runden-Pick, dann vor der Saison auf Season-Ending-IR gesetzt und letztes Jahr dann aber auch kaum gespielt, zwischendurch auch, glaube ich, nicht mehr im Kader gewesen. Ich mochte ihn eigentlich ganz gern, ich habe damals den Bericht geschrieben für die Website, darum hatte ich mir ein bisschen was von ihm angeschaut, aber ja, mal gucken, ob er überhaupt diese Saison zum Einsatz kommt, jetzt erstmal im Practice-Squad, genauso wie Safety Marquise Blair, der dürfte dann noch mehr Leuten ein Begriff sein. Linebacker Patrick O'Connell, Defensive Tackle Keon Bars und Artie Burns, der eben erwähnte Cornerback, hat es zurückgeschafft aufs Practice Squad und zusätzlich noch Safety Ty Okada, noch nie gehört. Sagt euch der irgendwas?
Hat in der J-League gespielt.
Ja. Bei Burns jetzt, das kam ja jetzt gerade vor 2 Minuten erst rein. Das habe ich ja gerade noch dazu geschrieben. Überrascht mich jetzt gerade tatsächlich, weil ich tatsächlich dachte, beziehungsweise auch gelesen hatte, dass er wohl aufgrund seiner Verletzung, das war ja so eine Non-Contact-Injury, auch
also um Burns geht's jetzt gerade, ne?
Ja. Um Burns. Ja, ich, da hatte ich jetzt schon geantwortet drauf, dachte ich eigentlich, aber gut. Sorry. Wenn wir bei Okada waren.
Bisschen Punktdisziplin bitte hier.
Ich war von Tobis J-League-Kommentar
irritiert. Sorry.
Nee, aber spricht ja für den Verletzungsstatus dann wahrscheinlich.
Ja.
Fände ich gut auch. Ne? Fände ich schon wichtig für die Quarterback-Tiefe.
Richtig und richtig. Ja, das stimmt schon. Und natürlich noch ganz wichtig, Russell Wilson wird alle kurzen Schock gekriegt. Nein, es geht nicht um die Seahawks, aber Russell Wilson wird in Woche 1 und wahrscheinlich auch nur in Woche 1 für die Steelers starten.
Nein, also ich habe jetzt mittlerweile echt aufgehört mit der Häme da, ne? Also Max, du bist auch wirklich, also nicht.
Steelers Country?
Ja. Nee, also das hat bei mir aufgehört, spätestens seitdem er bei den Broncos entlassen wurde. Ich würde mir
wahrscheinlich eher nur noch leid inzwischen, muss ich sagen, wenn ich ihn auch in der Preseason...
Ja, der wischt sich seine Tränen mit seinen 300 Millionen Dollar. Jetzt, komm.
Ja, also, aber der Downfall von Russell Wilson ist schon krass, muss man
sagen. Ja, er wird es verschmerzen können.
Ja, aber ich nicht.
Ich auch nicht. Ich bin durch Russell Wilson hier. Deswegen bin ich hier, Leute.
Also ich sag mal so, die letzten, also
du kannst erstens, auch langsam mal dein Sleeper-Bild ändern. Ne? Du heißt immer noch Dangerous und hast immer noch ein Russell Wilson-Bild beim Fantasy Football.
Also langsam reicht's dann aber. Jetzt, wie heißt du bei Knuddels nochmal? Da war auch irgendwas, ne?
Keine Ahnung.
Like, wer es noch kennt. Nee, aber man muss ja sagen, Wilson, also da hört die Häme bei mir mittlerweile auf, der hat uns viele Jahre guten Football geschenkt und man muss sagen, das Woche-1-Spiel gegen die Broncos, das war, glaube ich, mit das geilste Spiel,
ja.
Rein von Emotionen her, was ich dann vielleicht erlebt habe als Fan, weil es war ja schon sehr aufgeladen und hat wirklich Bock gemacht. Ja. Also
das gegen Wilson, meinst du?
Ja, genau, also das erste, und jetzt gehen wir ja wieder gegen die Broncos, Bo nix einsagen, also es wird
wunderbar.
Ja.
Sean Payton wird also zweimal von Seattle rasiert.
So gehört sich.
Absoluter Traum.
Richtig und wichtig. So, das wäre es jetzt aber auch mal mit unserem ellenlangen News-Segment. Ich glaube, eine längere News hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Halbe Stunde jetzt. über News geschnackt. Und damit kommen wir jetzt aber auch endlich mal zum eigentlichen Thema dieser Folge. Und zwar zu unseren Saison-Predictions. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Ja, wie schon angekündigt, haben wir ja einige Kategorien uns überlegt, beziehungsweise Henry hat sich hier lobenswerterweise die Mühe gemacht, einiges niederzuschreiben und Tobi und ich mussten nur noch unsere Predictions hier ausfüllen. Also
Henry ist ein rüstiger Renner mit viel Tagesfreizeit, muss man dazu sagen.
Absolut, ja.
Das ist nicht richtig.
Rüstiger Rentner. Henry, möchtest du uns da einmal ein wenig durchführen durch deine aufgestellten Kategorien?
Also ich dachte, wir hauen das jetzt nacheinander immer raus pro Kategorie.
Ja, klar. Ich meine, du, also
okay.
weil
also
du
ich fange mit der ersten an, dann, ja.
Jawohl.
Da geht's um die Passing Yards sowie die Passing Touchdowns von Geno Smith. Und ich hoffe, dass die Interior Offensive Line, wie gesagt, die Offensive Line der Seahawks dieses Jahr einen besseren Job macht als im letzten Jahr. Ich glaube, das könnte auch der Fall sein, gerade falls Connor Williams fit sein sollte. Ich glaube, dass Geno Smith auf jeden Fall mehr Passing Yards schon abliefern wird als im letzten Jahr und bin dann bei 4.300 Passing Yards und 27 Touchdowns gelandet.
Hast du zum Vergleich die Daten zufällig aus dem letzten Jahr?
Ich kann sie dir sagen.
Jawohl.
Letztes Jahr 3.624 Yards, 20 Touchdowns, 9 Interceptions und 4.282 Yards, 30 Touchdowns und 11 Interceptions.
Nochmal was? Hast du jetzt 2 Jahre genannt?
Ja.
Er meinte noch das erste Jahr.
Beiden Jahre als Starter habe ich.
Okay. Ja, okay. Kannst du nochmal eben das letzte
Müssen wir das letzte Jahr haben. Gut, 2023. Jahr, ja. 3.624 Yards, 20 Touchdowns, 9 Interceptions. Er ist auch ein bisschen ausgefallen zeitweise. Ne? Hat er dann locker.
Ja, genau.
Ja, genau.
Da kam dann Horse Cup Lock. Okay. Also Henry, nochmal bitte 4.300
und 27 Touchdowns.
Mhm. Interceptions hast du auch?
Passing-Touchdowns, wichtig.
Interceptions habe ich jetzt mitgetippt, da würde ich jetzt spontan auf 11 tippen.
Mhm. Ich habe ein bisschen weniger Yards. Ich bin bei 4.100 gelandet Glaube aber, dass die Offense von Grubb dafür sorgt, dass es wieder ein paar mehr Touchdowns gibt. Ich habe ihn bei 30 Passing Touchdowns, aber durch ja etwas aggressiveres Spiel auch bei mehr Interceptions, und zwar 17 an der Zahl.
Boah, das ist schon ein Sam Howell Niveau jetzt hier.
Nee, Sam Howell hatte gleiche Touchdown-Interception-Anzahl.
Was hatte er an Interceptions? Weißt du das
noch? Ich glaube 23 hatte er.
Okay. Ja, aber 17 ist schon ziemlich hoch, ja.
Aber so eine Saison hatte Peyton Manning doch in seiner Rookie-Saison, glaube ich, auch. Also ja, kann nur Gutes heißen.
Ja, ich denke auch.
Ja, ich bin so in der Mitte der beiden Starter-Saisons von Gino rausgekommen, bei 4000 ungefähr. Mhm. Hab genau wie Henry 27 Touchdowns, 8 Interceptions. Ich glaube, dass er sich vom letzten Jahr so ein bisschen steigert und vielleicht auch ein bisschen sicherer mit dem Ball ist. Aber an seine erste Saison kommt er nicht mehr ganz ran, was aber auch, glaube ich, gar nicht so entscheidend ist, ob er jetzt da 200 Yards mehr wirft oder nicht, oder 2, 3 Touchdowns mehr. Ja. Ich glaube, dass wir da eine ganz, ganz gute Saison von Gino sehen werden. Also ich,
krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt hier am positivsten bin, zumindest was die Touchdown-Pässe angeht, mit 30.
Es gibt ja auch noch Rushing-Touchdowns, die möglich sind. Ne?
Ja, da, also das haben wir jetzt nicht zusätzlich aufgeführt. Ich glaube, das ist auch bei Gino nicht ganz so leicht zu predikten. Also das, ja.
Und wie, vielleicht ganz kurz, mal um Meinungsbild abzuholen, wie steht ihr zu einer vorzeitigen Verlängerung?
Oh. Also ehrlich gesagt, finde ich das nicht notwendig zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde gerne nochmal die Saison abwarten und ihn jetzt erstmal noch nicht bezahlen, tatsächlich.
Sehe ich ähnlich. Also wenn die vorherigen Saisons in der umgedrehten Reihenfolge gewesen wären, ne? Also wenn er erst 23, dann 22 gehabt hätte, dann würde ich sagen, jo, so schnell wie möglich. Aber so würde ich jetzt schon ganz gerne nochmal sehen, ob er nochmal an die 22er Saison ranreicht oder ob diese leichte Regression jetzt dann doch eher sein.
Wobei
ein neues,
normal. Wobei er hat nichts. Ich finde, er hat nicht viel schlechter gespielt als im ersten Jahr, aber die Spiele um ihn herum, gerade die Offensive Line, hat sich halt schon ein bisschen verschlechtert, finde ich. Das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass seine Zahlen und seine Effizienzwerte ein bisschen runtergegangen sind.
Ja, und er war noch kurz ausgefallen ein bisschen. Also ich sehe jetzt diesen Decline irgendwie auch wenig bis gar nicht.
Ich meine jetzt nicht die Total Stats, also dass er weniger spielt, dass er weniger Touchdowns werfen kann, ist mir klar. Aber
aber auch so, also ich habe ja immer öfter, also ich lese es immer mal wieder, von wegen, dass Gino ja der Starter ist und damit geht es ja sowieso nicht weit oder so, also auch von Seahawks-Fans vor allem, was ich halt irgendwie auch nur sehr bedingt irgendwie nachvollziehen kann, warum da so eine große Unsicherheit ist oder man ihm das nicht zutraut oder sowas, also weil, keine Ahnung, für die 2 Jahre, die er Starter war, hat er sich eigentlich jegliches Vertrauen erstmal verdient, also.
Das ist doch komplett.
Vertrauen total.
Ich verstehe, ja, aber es sind halt viele Fans, da finde ich sehr kritisch. Also ich glaube, da gibt es viele, die gar nicht mit ihm verlängern wollen würden. Ich glaube, die wollen gar nicht das Jahr abwarten, die würden halt gar nicht verlängern wollen. Ich bin eher in der Fraktion, dass ich sage, ja, Umstände waren ein bisschen schlechter, er war ein bisschen verletzt und ich glaube, der spielt halt immer noch einen sehr guten Football und ich würde lieber frühzeitig da einen Vertrag vorlegen.
Aber die Frage ist, wie viel spart man sich dadurch? Also wie viele Millionen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich auch übrigens spannend fand, war dieses Tier-Ranking, Quarterback-Ranking, das jetzt kürzlich rauskam, wo quasi NFL-Executives, Head-Coaches, Assistant-Coaches und so weiter Quarterbacks ranken, wo halt Geno Smith komplett für mich underrated rauskam, ich glaube als Quarterback 20, wo ich sagen muss, okay, sieht die Liga vielleicht doch also so tief, also da war ich schon ein bisschen schockiert drüber, weil ich sehe Geno Smith um einiges höher als Platz 20, aber es ist trotzdem, finde ich, eine Einordnung zumindest, die man dabei berücksichtigen kann, wenn es jetzt auch um Vertragsgespräche geht, wie die Liga ihn sieht. Und da muss ich dann sagen, auf Basis von diesem Training Camp Eindrücken jetzt dann noch eine Verlängerung rauszuhauen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil das dann im Umkehrschluss auch wieder ein bisschen blöd aussehen könnte, dann nach Woche 8 oder 9, falls es dann doch nicht so gut läuft in dieser Saison.
Zumal er ja auch einfach, er ist ja nur wirklich nicht der Jüngste, ne? Ich meine, ist schon, wie alt ist er? 33?
Ja.
Ja, und da jetzt eine frühzeitige Verlängerung, weiß ich
nicht. Ja, wie gesagt, er hat ja noch 2 Jahre Vertrag, das ist halt, ne?
Ja, eben.
Wenn er jetzt, so, ne? Wenn er jetzt nächstes Jahr keinen Vertrag hätte, dann wäre es eine komplett andere Geschichte natürlich. Ne?
Absolut, sehe ich wirklich gerade gar keinen Bedarf. Also wenn er jetzt diese Saison super spielt und die Seahawks kommen irgendwie mit ihm ins Divisional Divisional Game, dann zahlst du ihm sicherlich ein bisschen mehr, aber dann ist es ja auch völlig in Ordnung und verdient. Und wenn er jetzt nochmal so eine ganz okaye Saison spielt, dann kannst du nächstes Jahr immer noch zu einem okayen Preis mit ihm verlängern. So. Und wenn er jetzt völlig abflacht, dann weißt du auch, woran du bist und kannst sagen, gut, spiel den Vertrag aus und danach orientieren wir uns mal um. Also ich sehe die Seahawks da absolut nicht in der Situation, dass sie sich da jetzt irgendwie drängen lassen müssen und können da eigentlich sehr entspannt abwarten. Gerade wenn man sich die Verträge anschaut, die aktuell vergeben werden für absolute Mittelklasse-Quarterbacks, bin ich sehr froh, dass die Seahawks mit Gino jemanden haben, noch für 2 Jahre für den Preis. Darum würde ich da nichts übereilen.
Tja.
Ja,
gehen wir weiter. Wollen wir weitermachen?
Jawohl.
Die nächste Kategorie, Geno Smith, das Ranking nach Expected Points pro Play in der Regular Season.
Das wäre doch auch ein super Moment, Henry, um für unsere Zuhörer noch einmal kurz zu erklären, was das eigentlich ist.
Oh Gott, Expected jetzt erwischt mich fast schon wieder auf dem falschen Fuß.
Du musst es doch wissen.
Expected Points pro Play basiert darauf, dass sozusagen die Effizienz einer Offense gemessen wird. Es gibt quasi den Versuch, das eben so auszudrücken, dass wenn man zum Beispiel einen First Down hat, sage ich jetzt mal, First and 10, gibt es an der 20-Yard-Line in First and 10 beispielsweise Expected Points von so und so viel. Sagen wir mal, an der eigenen 20 wäre es Expected Points, also Expected Points, die man für den Drive erhält von, ich sage jetzt mal 2 zum Beispiel. Wenn man dann beispielsweise einen 30-Yards-Pass schafft, wären die Expected Points bei First and 10 an der 50-Yard-Line, an der Mittellinie, natürlich höher als eben im vorigen Spielzug. Und die Differenz zwischen diesen zwei Werten ist dann quasi das Expected Points pro Play, das dabei rauskommt. An der eigenen Mittellinie, das schätze ich jetzt einfach mal, sind die Expected Points pro Play vielleicht so, keine Ahnung, 3,5 bis 4 oder so. Also das wäre schon ein ziemlich starkes Play, eine 30-Yards-Bombe. Es wäre auch ziemlich hoch, weil durchschnittlich ist es so, dass man sagen kann, 0,2 und bis 0,3 Expected Points pro Play sind schon bei Dropbacks jetzt MVP-würdig, MVP-Niveau eigentlich. Ich glaube, letztes Jahr war Brock Purdy da der Expected Points pro Play Leader mit 0,25 oder sowas in die Richtung.
Ja, ich glaube, Purdy und Tua.
Also das ist so das Grundprinzip, dass man die Differenz ausrechnet zwischen den einzelnen Downs. Wenn zum Beispiel ein Quarterback einen Sack kassiert, dann verschlechtert sich die Situation ja insofern, dass dann aus einem First and Ten an der eigenen 20 beispielsweise ein Second und 15 an der eigenen 15 wird. Heißt also, man hat negative Expected Points pro Play und die werden, wie gesagt, aufaddiert und so kommt dann ein Expected Points pro Play beziehungsweise Dropback eben raus. Das ist so das Prinzip dahinter. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut erklärt.
Ja doch, ich fand es verständlich. Falls ihr das nicht verständlich fandet, schreibt Henry gerne DM auf.
Oder schaut auf den Artikel Advanced Stats und KKG, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ich habe den auf der Webseite der German Seahawks mal geschrieben gehabt, wo man das auch nochmal möglichst verständlich erklärt bekommt.
Jawohl. Wo würdest du denn da den lieben Gino einordnen?
Ja, genau. Also ich habe auch nochmal geguckt gehabt. Da empfehle ich auch gerne die Seite runningbacksdontmatter.com, rbsdm.com, da kann man live
aber werden. Ganz wichtig, schreibt das richtig. Ich habe es nämlich mal geschrieben, rbdsm.com. kein Witz. Und musste dann ganz schnell aber wegklicken. Ja,
genau, also da kriegt man auch live die Daten rein während dem Spielen.
Ja, da war auch einiges live auf der Seite.
Okay.
Obwohl habe ich hier zugesagt, ey.
Also rbsdm.com wie runningbackstonemeter.com, so kann man sich das merken. Da kann man das nachgucken und habe ich nochmal geguckt, Geno Smith hatte eben vor 2 Jahren den 7. Platz in dem Ranking mit 0,115 EPA pro Play und jetzt im letzten Jahr auf Rang 15 unterwegs gewesen. Wie gesagt, weniger effizient. Ich glaube 0,8 in die Richtung hatte er. Ich müsste auch nochmal nachgucken, aber ich habe ihn dann jetzt dieses Jahr auf Rang 8 knapp drunter von 2022.
Ja, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich habe ihn auf 10.
Ja, ich bin auch in die Top 10 gekommen. Also das, ich denke, steigert sich leicht, aber mehr wird da nicht gehen.
Ja.
Okay.
Das sind dann auch so Sachen, die die man jetzt nicht groß während der Saison, während der Spiele sich anschauen kann und sagen kann, oh ja, jetzt wird's hier eingeblendet, aktuell Platz so und so viel bei EPA per Play, sondern da müssen wir dann mal am Ende der Saison schauen, wie es in den Tabellen aussieht. Ein paar Statistiken wälzen. Nächste Kategorie, die Receiving Yards unserer zwei, ja, in Anführungszeichen besten Receiver, also die zwei Receiver mit den meisten Receiving Yards. Ich fange einfach mal an und sage, DK bleibt die Nummer 1 mit 1250 Receiving Yards.
Da bin ich ungefähr auch, also was soll man da groß reden? Ne? Also
Ich bin knapp drunter mit 1100, aber ja, auch in der Range auf jeden Fall.
Ja. No. Und dann würde ich sagen, dahinter dann JSN mit, weiß nicht, so um die 1000.
Da bin ich auch komplett bei dir, Tobi.
Habe ich auch genauso gestellt, ja. Also wir gehen alle davon aus, dass JSN da locker den Rang diese Saison ablaufen wird. Ich glaube, es wäre fast schon enttäuschend, wenn es nicht passiert. Ne? Also ich finde, Lockett hat letzte Saison schon so einen leichten Abfall gezeigt und da zeigt die Formkurve, glaube ich, eher nach unten. Und von JSN, ich meine, ne, First-Round-Receiver im zweiten Jahr, da erwartet man eigentlich immer irgendwie einen ordentlichen Sprung. Man hört eigentlich auch nur Positives, sowohl jetzt aus dem Trainingscamp als auch dann in den kurzen Einsätzen mit Gino zusammen in der Preseason, das sah auch eigentlich ziemlich gut aus. Schöner Catch über die Schulter bei einer Outroute gegen die Browns. Das macht Lust auf mehr. Und ja, ich denke mal, da können wir uns auf was freuen. Ich habe, weil wir schon ein bisschen hier mit Fantasy vorhin geschnackt hatten, JSN vorhin in der Downset Talk Liga auch noch bekommen, nachdem ich schon Kenneth Walker gepickt habe. Also ich stand jetzt sehr zufrieden. Vor allen Dingen habe ich JSN relativ spät bekommen. Also das war ein kleiner Stil, würde ich sagen. Und da verlasse ich mich jetzt auch darauf, dass das was wird.
Was wird?
Tobi, mach du gerne beim nächsten Mal oder bei der nächsten Kategorie den Anfang.
Warum darf ich das denn wohl machen? Beste,
weil wir vorher schon dran waren.
Oder weil es um die Titans geht. Receiving Yards, beste Titan, für mich auch relativ langweilig. George Fant ist es nämlich nicht. Noah Fant. George Fant wär richtig geil.
Der hat ja schon einen Catch. Also, ja. Das war auch genial, ey.
Ja, Noah Fant.
Dieses Meme, wo er gegenüber Richard Sherman aufgestellt ist, ist auch geil.
Stimmt, das gab's auch mal. Ja, aber das Spiel habe ich noch richtig vor Augen gegen die Vikings damals. Grünes Oberteil, also die grüne Trikots und dunkelblaue Hosen getragen. Und George Fant hat irgendwie einen Pass für 7 Yards gefangen und dann wurde er vom Turf Monster gefressen, ja. Wie viele Yards hast du Noah Fant gegeben?
So 600.
Genau, ist gleich hier stehen.
Ich muss sagen, ich habe ihm 500 ungefähr gegeben. Er hatte ja letztes Jahr auch 414 Yards, sehe ich gerade. Und man muss auch sagen, er ist irgendwie jetzt dieses Jahr schon ziemlich klar der unangefochtene Tight End One im Passing Game, glaube ich. Mal letztes Jahr hat man ja schon noch mit Parkinson ein bisschen mehr Konkurrenz, glaube ich, gehabt. Also habe ich einfach ein paar, so ungefähr 100 Yards draufgepackt. Aber man muss auch dazu sagen, ne, hinter Lockett, Metcalf und JSN. Und hinter Jack Bobo natürlich. Ne? Wird es auch schwierig irgendwo, dass man da dann noch die Targets bekommt. Kenny McIntosh
als Receiving Mac.
Ja, hör auf, ey.
ja, stimmt schon. Aber ich meine, wir haben Gino ja auch alle ein paar mehr ein paar mehr Passing Yards zugesprochen. Darum gibt es da ja auch ein paar mehr Spieler, die da vielleicht ein paar mehr Yards abgreifen können. Der Receiver mit den meisten Receptions, ich fürchte, da sind wir uns auch relativ einig. Da habe ich nämlich auch Jackson ist auf dem Jigbar stehen.
Ja, easy.
Same here.
Jawohl.
Ich hätte ihn so bei 80, 90 Receptions.
Ja, würde mich auch nicht überraschen. Ich glaube,
Metcalf letztes Jahr übrigens auch nicht der Reception Leader, das war eben Tyler Lockett, aber wie gesagt, wir sind uns ja alle einig, dass JSN so ein bisschen ihm den Rang ablaufen wird und seine Rolle da auch ein bisschen als Reception Spezialist bei den Seahawks.
Ja, ja, Metcalf hat aber auch einen höheren A-Dot.
Ja, genau.
Also,
ja.
Genau. Der kriegt dann eher die Bälle, die ein bisschen weiter fliegen, gerade auch dann die ganz langen, da ist er mit seinem Speed dann auch einfach und seiner Physis, diese Kombination ist auch einfach bockstark. Hat er jetzt auch gegen die Browns einen schönen Ball dann in der Endzone gefangen und ich denke mal, der ist dann eher, wird die meisten Receiving Yards haben, aber ich denke auch JSN dann mit den meisten Receptions.
Ja. JSN hatte ja letztes Jahr auch nur 3 Receptions weniger als Metcalf, wenngleich er hatte aber auch ungefähr 30 Targets weniger, also die Bälle für Metcalf sind, wie du schon sagst, schwieriger halt. Mhm. Aber wenn der, wie gesagt, diese 30 Targets dann noch drauf bekommt oder 40 von Lockett, dann wird das halt schon ganz klar in die Richtung gehen, dass er halt die meisten Receptions auch hat. Also, damit rechne ich echt.
Ja. Henry, mach du gern weiter.
Wo sind wir? Kenneth Walker over under 1150 Rushing Yards. Da würde ich tatsächlich aufs Under gehen.
Okay, ich hitte das Over. Ich bin sehr überzeugt von Walker. Ich glaube, dass das keine krasse Competition sein wird zwischen Walker und Charbonnet. Ich glaube, Walker ist der klare Leadback. Man kann McIntosh hier und da nochmal so ein bisschen in den Mix werfen, aber wenn man jetzt nur zwischen den beiden das Ganze sich anschauen würde, glaube ich, dass Walker da durchaus um die 70% der Carries sehen dürfte. Zumindest mal so 65-70%. Und ich glaube, da ist dieses Jahr viel drin. Ich habe richtig Bock. Wie gesagt, ich habe ihn gedraftet. Ich hoffe, auch ihn in weiteren Ligen noch zu bekommen. Ich bin hyped.
Ja, ich bin auch vom Over. Aus den gleichen Gründen. Ich bin eigentlich überzeugt von Walker. Ich bin überzeugt von dem, dass er in dem System auch ganz gut funktionieren wird und so weiter. Also für mich klar das Over.
Also mein Gedankengang war halt, dass es wirklich immer weniger 1000 Yards Rusher in der Liga gibt. So, das war so meine Logik dahinter.
Weil es auch sehr viele Komitees gibt. Ne? Und ich glaube, bei Walker wäre so einer der wenigen, die würde ich klar das Backfield anführen. Wenn er vielleicht auch mal ein bisschen besser noch in der Red Zone wird, das ist natürlich, oder bei den Goal-Line-Carries, das ist halt so ein bisschen, aber
ja gut, dann sind die Touchdowns, ja. Ja, nächste Kategorie, dann der Backup, Zach Charbonnet, over under 650 Rushing Yards, da bin ich auch beim Under gelandet, relativ knapp.
Ja, ich auch. Ich meine, die Erklärung habe ich eben schon mitgeliefert, ich glaube, Walker wird die klare Eins sein, Charbonnet hier und da mal reinsneaken, vielleicht auch an der Goal-Line ein bisschen nerven, gerade für Fantasy-Spieler. Aber ich glaube, ja, 650 ist auch eine gute Line. Also vielleicht wird es auch knapp drüber, aber ich hätte jetzt tendenziell eher anders gesagt.
Ja, danke dir, dass du mir da hier dieses Lob. Ich könnte Buchmacher werden, ne?
Ach, ich dachte, das wären so die offiziellen.
Nee,
haben wir nicht gemacht. Ja, war wieder klar. Hat er sich hier aus dem Arsch gezogen, die Zahlen.
Ja,
also ich wäre fast knapp aufs Over gegangen, aber ich glaube, so, also die Region passt ganz gut, glaube ich, die 650 Rushing Yards. Irgendwo da wird er landen. Weiß nicht, ich glaube, er hat letztes Jahr auch den Third Down Back gegeben in den Two-Minute-Drills, wenn ich mich jetzt.
Ja.
Da wird er vielleicht nochmal so auch als Receiver so ein bisschen was, weil da ist er ja auch gar nicht so schlecht, nochmal ein paar Yards. Ja, die zählen ja nicht richtig als Rushing Yards, ne? Da würde ich vielleicht auch eher, ja, ich bleib beim Under bei euch. Aber die Region ist ganz gut, 650 Rushing Yards.
Ja, die nächste Kategorie, Tobi, ich glaube, du bist dran.
Ja, wie viele Spiele macht Abe Lucas und ich.
Kannst du mal, ich weiß nicht, ob es durch Henrys Lacher so gut zu hören war.
Ja, wie viele Spiele macht Abe Lucas und ich bin da wirklich bei null. Also ich habe da
null.
Keinerlei Hoffnung mehr, dass das irgendwie was wird mit dem Knie. Oder sagen wir 2 und danach landet er wieder auf IA oder sowas.
Ja, genau. Die hatte ich auch, aber ich habe mir noch 4 Spiele zugetraut.
Nee, also ich bin da wirklich sehr skeptisch. Also.
Ich bin bei 7 Spielen gelandet.
Oh, oder?
Also mein Gedankengang war da auch, dass man quasi ihn jetzt die ersten paar 4 Wochen raushält, dann spielt er ein bisschen, dann ist er wieder ein bisschen raus und dann spielt er
rein hypothetisch, würdet ihr 7 Spiele kaufen? Wenn man euch jetzt anbietet, Abe Lucas macht 7 Spiele für die Seahawks, würdet ihr sagen, jo, Deal?
Ja, weiß ich nicht. Kommt doch an, wie er dann auch performt, ne?
Also ja, mit guter Performance würde ich direkt kaufen. Mein Vertrauen ist tatsächlich inzwischen wirklich sehr, sehr.
Schon traurig, aber wahrscheinlich würde ich sagen, ey geil, 7 Spiele. Zumindest wenn es so die letzten 7 wären. Also wenn man sagen würde, ne, der kommt dann wirklich voll ausgeruht zum Ende der Saison zurück.
Ja, als ist ja, und Playoffs noch, ja.
Ja, dann hätte ich, dann würde ich auch sagen, dann würde ich die 7 Spiele nehmen, aber wenn wir jetzt irgendwie 4 Wochen abwarten und dann kommt er irgendwann rein und dann merkst du aber, der ist nicht richtig fit oder dann setzt er dauernd aus und dann rotierst du in der O-Line dauernd rum oder sowas. Ja. Und dann hätte ich da gar keinen Bock drauf.
Ja, also auch die Riesenfrage, wie George Fant sich dann eben auf Right Tackle jetzt macht.
Ja, er war solide letztes Jahr zumindest, sagt
er. Ja, genau, wenn er einigermaßen solide ist und die rechte Seite da ganz gut dicht hält, dann mein Gott.
Ich wurde ja aber schon misstrauisch, als bekannt gegeben wurde, was für einen Vertrag George Fant unterschrieben hat jetzt in der Offseason. Ja. Ne? Ja, egal.
Nächste Frage. Wer macht mehr Spiele, Phil Haynes oder Sam Bradford in der
Sam Bradford?
Nein, wer war denn?
Sam Bradford.
Stimmt, Sam Bradford bei Cardinals und Vikings. Wie heißt der? Anthony. So, Anthony Bradford. Sam Bradford, ja. Like, wen noch kennt. Ich glaube, ich habe mir zu allem was aufgeschrieben. Da habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Finde ich ganz schwierig, weil man hat so ein bisschen gehört im Trainingscamp, dass Haynes da langsam auf Attacke geht. Dann habe ich jetzt von einem anderen Beatwriter wieder gehört, dass Bradford schon noch die Nase vorn hat. Also so spannend ich es auch immer finde, wenn Rookies direkt im ersten Jahr Radau machen, aber ich gehe mit Bradford tatsächlich.
Ich bin bei Christian Haynes gelandet, also sieht ja gerade aktuell danach aus.
Dass Christian Haynes, ich habe Phil Haynes gesagt. Was ist denn los?
Ja, den gab's auch mal.
Ja.
Beziehungsweise Guard auch. Ja, ich bin mit der Logik bei Haynes gelandet, dass ich glaube, es ist zwar jetzt anscheinend in Woche 1 so, dass Bradford starten wird, auch wenn es noch nicht offiziell announced wurde, aber ich glaube, das ist weiterhin eine relativ offene Competition und ich glaube, da wird Haynes durchaus mal seinen Shot bekommen und dann nicht mehr zurückblicken.
Ja, ich bin auch bei Haynes und das stütze ich halt vor allem, wie ich ihn zum Draft hin gesehen habe. Und dass ich ja dann glaube, dass er halt einfach, ich weiß nicht, ob man vielleicht besserer Spieler, aber vielleicht das bessere Talent einfach ist als Bradford und dementsprechend dann am Ende auch mehr Spiele machen wird und sich da durchsetzen wird.
Ja. Nächste Kategorie, Sack-Leader bei den Seahawks. Da bin ich jetzt mal bei meinem wahrscheinlich boldesten Take des Abends und würde sagen Derek Hall.
Okay. Ja, das ist schon ziemlich bold.
Es wäre schon sehr positiv für diese Saison, wenn das passiert.
Woran machst du das fest?
Durch seinen starken Eindrücke wohl im Training Camp und auch jetzt seinen guten Raps in der Preseason.
Ich dachte,
das ist passiert. Das Haus ist auf sehr wackeligen Steinen gebaut.
Ich dachte, hey, die hat einfach Vibes.
Ja.
Das auch natürlich. Nee,
Vibes-based. Ja.
Das ist.
Es wird natürlich Boye Mafe. Also.
Ja, das ist klassische.
Klassische, weiß ich
nicht. Du hast ja auch ein Trikot von ihm, musst du jetzt sagen, ne?
Ja, Kindertrikot.
Ey, das spart.
Max ist ein kleiner Mann. Nur, also, wenn ihr euch den vorstellen wollt, Max ist so circa 1,65 groß.
Es ist kein Christoph Kröger, okay?
Das ist frech. Ich habe die 1,80 leider nicht knacken können, aber ich bin ganz knapp dran.
Aber du bist als Mensch eine Größe. Also
das menschlich, sowieso. Aufs Menschliche kommt es
nämlich. Nee, aber das Gute ist ja, dass die amerikanischen Kinder einfach so breit schon sind, dass man da als normal gebauter, einigermaßen gesunder Europäer durchaus auch Kindergrößen kaufen kann. So ein Youth XL-Trikot passt einigermaßen. Es ist schon eng, so ist nicht. Aber ich könnte es jetzt draußen tragen, ohne dass es mir peinlich ist.
Also wenn wir jetzt so weitermachen und Trump die Wahl gewinnt, dann dürfen wir nicht mehr einreisen. Wir wollten alle noch nach Seattle fliegen, ne? Also wir sollten uns da vielleicht wirklich mal überlegen hier langsam.
Naja, wenn Trump Präsident wird, dann ist sowieso bald Bürgerkrieg und dann wird Seattle wahrscheinlich so einen eigenen autonomen Staat gründen da oben. So einen liberalen.
Ja, aber dann spielen die auch keine NFL mehr, ne?
Ja, schade.
Naja.
Spielen die Katalanenliga. Ach nee, das war ja auch mal anderes.
Was? Naja. Boye Mafe natürlich.
Ja, habe ich auch. Ja, ich habe sogar eine Zahl. Sein letztes Jahr waren mit 9 Sacks, ich bin jetzt bei 12.
Boah. Okay, das
Double Digit.
Junge.
Das würde ich sehr feiern.
Breakout.
Unterschreibe ich direkt, ja.
Wobei man muss ja auch sagen, Uchenna Nwosu
fehlt noch.
Liegt auf IR. Das heißt,
ja, das ist halt, sonst hätte ich, glaube ich, an Nwosu gesagt.
Ja, aber der kann ja durchaus in Woche 2 oder so wieder dabei sein. So. Also, ja. Von daher hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass einer von euch in Wusu sagt. Aber ja, 12-6 für Mafia wären krass. Also das würde ich gar nicht mal, so viel würde ich gar nicht mehr annehmen. Ich wäre eher so bei, wieder wie letztes Jahr, irgendwie 9,5, 10, so
in die Richtung. Ich glaube auch in die Richtung, wie du schon sagst, Max, und dass die Sacks halt relativ gut verteilt werden, dann auch auf den ein oder anderen Defensive Tackle vielleicht noch.
Genau. Hervorragende Überleitung zur nächsten Kategorie. Wie viele Sacks macht unser Rookie Defensive Tackle Byron Murphy?
Schwierig.
Ich glaube nicht ganz so viel. Ich habe hier mir eine 3 aufgeschrieben, was ja völlig in Ordnung wäre. Ne? So als Defensive Tackle ist das nicht unbedingt deine primäre Aufgabe. Und als Rookie musst du auch erstmal ein bisschen reinkommen. Also 3
wäre. Ich war bei 5, was ich schon ziemlich gut fände als Defensive Tackle. Ja. Und wie du sagst, ich glaube, wenn er in der Mitte schön Stimmung macht und dafür dann für andere assistiert, ist das eigentlich, glaube ich, auch, ist sein Job halt voll erledigt. Ne?
Ja.
Ich bin auch bei 5 gelandet am Ende des Tages.
Mhm.
Jo, nächste Kategorie, Interception Leader. Da bin ich zu dem Spieler gekommen, der schon vor 2 Jahren Interception Leader war. Und das ist natürlich Rick Woolen, der jetzt wirklich ein sehr gutes Camp hatte wohl und wieder anknüpft an sein Rookie-Jahr. Und da bin ich bei 5 Interceptions am Ende des Tages.
Ja, ich habe auch Woolen mit 4 Picks. Ich glaube auch da, das ist ähnlich wie bei den Sacks. Da wird es jetzt nicht so den einen Spieler geben, der da so komplett heraussticht. Ich meine, Woolen hätte ja letztes Jahr schon häufig mal die Gelegenheit gehabt, hat aber immer so ein bisschen
Glückssache auch.
Guter Finger auch. Also ja, der eine oder andere ist ihm da ja auch durch die Finger gerutscht und da gibt es dann positive Regression bei mir.
Ja, ich bin bei Julian Love.
Interesting.
Ja. Auch ungefähr so in der Region 4-5. Aber ich habe das Gefühl, ist wirklich ein Gefühl einfach nur, dass durch diese Front, die McDonald spielen, dass er da hinten eventuell ein bisschen den Abstauber geben könnte.
Mhm. Ja.
Ja, auch durchaus ein fairer Take. Dann haben wir den wichtigsten Spieler in der Defense. Hat irgendjemand von euch nicht Witherspoon genommen? Langweilig.
Wir haben alle Witherspoon, oder?
Ja.
Natürlich. Also war halt der beste Defense-Spieler schon im letzten Jahr als Rookie und dann kriegt es halt schon nahe, finde ich. Ne?
Ja. Dann der wichtigste Spieler der Offense. Ich würde einfach mal sagen, jetzt abgesehen von Smith, oder? Also kannst du über den Quarterback nennen, aber das wäre jetzt ein bisschen lazy. Also bester Spieler der Offense, abgesehen vom Quarterback. Ich glaube an ein JSN Breakout hier.
Come on.
habe Jackson Smith und Jigba genommen, einfach als zuverlässige Anspielstation. Ne, wie gesagt, viele Receptions.
Dann sage ich jetzt was anderes. Sehr gut. Sage ich jetzt Charles Cross.
Oh ja, doch. Auch sehr wichtig, ja. Könnte auch Connor.
Ich hoffe, dass er endlich den Leap macht zum annähernd Elite-Tackle in Jahr 3. Mhm. Mal schauen.
Ja. So, Tobi, du hast jetzt hier Jack Bobo natürlich genommen.
Ja, jetzt habt ihr mir natürlich da irgendwie nur Mist hingelegt. Metcalf ja irgendwie schon, aber ich würde eher mit Walker gehen sogar.
Der wichtigste Spieler, sagst du?
Ja, ein Running Back auf jeden Fall.
Ah ja.
Weil er hittet das über...
Sagen wir, bester Spieler der Offense.
Tobi gleich Zero Ball Knowledge.
Ja. Der knackt das over im Rushing, der kommt als Receiver, macht irgendwie die schweren Yards jetzt auch in der Red Zone und ist dann mehr oder weniger MVP, weil ihr mir die Fragen schon weggenommen habt. Tobi, ist mir scheißegal.
Halt doch einfach. Guck mal, jetzt darfst du anfangen mit der nächsten.
Dafür ist ja die Prediction-Folge da, genau für sowas.
Ja, absolut. Stimmt. Du darfst mit der nächsten Kategorie anfangen, dann können wir dir nichts klauen.
Enttäuschung Defense.
Jawohl.
Mhm. Ja, da habe ich schon im Vorfeld lange drüber überlegt. Ich bin immer noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. Weil ich glaube, die Linebacker können dich enttäuschen, weil wir, glaube ich, nicht viel erwarten. Das ist ja, glaube ich, immer alles so eine Idee, was erwartet man und was wird's dann. Ich glaube nicht mal, dass Leonard Williams eine schlechte Saison spielen wird.
Aber ich habe auch nachgedacht über ihn.
Aber mit neuem Vertrag und so weiter sehe ich die Stimmen schon ganz schnell, wenn er da jetzt nicht irgendwie, wer weiß, wie viele Sex oder Aktionen hat. Deswegen nenne ich jetzt Leonard Williams, auch wenn ich gar nicht denke, dass er schlecht spielen wird.
Und ich werde an vorderster Front dieser Leute sein, ja.
Warum denn?
Einfach so, ein bisschen pöbeln.
Ja, gut.
Geldverschwendung.
Ich weiß ja, wo der Muteknopf ist. Also,
naja.
Geldverschwendung wäre ja eigentlich auch Draymond Jones.
Der sowieso,
aber wobei da die Erwartungen, ich weiß nicht, wie hoch sind die Erwartungen inzwischen noch an Draymond Jones?
Die sind gefühlt bei null. Also bei
ja, deswegen habe ich ihn letztendlich auch nicht genommen, sondern ja. Boye Mafe.
Das ist natürlich.
Ich glaube, die Erwartungen sind da schon echt hoch, wie man auch gemerkt hat. Ihr seht ihn ja auch als Sackleader. Muss aber sagen, dass er schon ziemlich untergetaucht ist in der zweiten Hälfte der Saison, als dann Bosu auch raus war. Deswegen muss ich da schon sagen.
Boah, ich muss richtig lange suchen, gerade im Roster, wo denn Draymond Jones gelistet ist. Dass er ist ja als Linebacker gelistet oder beziehungsweise Outside-Linebacker gelistet, ist ja auch ein Witz, ne?
Soll er so als Five-Tech spielen?
Ja, diese ganze, das war sowieso, ich fand das auch früher bei Madden immer ganz schrecklich, mit so Outside-Linebackern irgendwie so ein 3-4 zu spielen, weil da alles durcheinander kam. Braucht man eine klare Einteilung.
Ich spiele auch mal eine 4-3.
Ja. Defensive Ends in Pass Rusher, Defensive Tackle, die sind zwei in der Mitte und fertig. Muss ich mir nicht groß überlegen, wer da jetzt wie irgendwie noch rein und
das ist einfach dieser Woke-Nonsense von McDonald's. Wir nennen die jetzt alle Linebacker und schmeißen die alle aufs Feld und am Ende rusht der oder der bleibt in Coverage oder der macht irgendeine Scheiße und dreht sie im Kreis. Es ist einfach
ganz anders. Was sagst
du, Max?
Ich wollte gerade sagen, ich bin noch meine Enttäuschung schuldig. Ich sage einfach mal, dass die Erwartung an den Impact von Byron Murphy mittlerweile echt schon so Sphären teilweise annehmen, dass er eigentlich fast nur noch enttäuschen kann. Also ich glaube, der Impact wird überschaubar sein im ersten Jahr. Ich sage, er wird einfach noch mal ein bisschen brauchen, auch wenn er die Physis natürlich hat. Aber ich glaube, man wird von ihm nicht so viel mitbekommen. Also es kann durchaus sein, dass dann Leute, die ein bisschen mehr Ball-Knowledge haben als wir, dann da immer ganz schön analysieren und ja, hier macht er einen schönen Schritt in die Richtung und so, aber ich glaube, es wird für den Casual-Fan in Anführungszeichen nicht unbedingt sichtbar sein oder sich in Zahlen widerspiegeln.
Ja, okay, fair.
Macht er einen schönen Schritt in die Richtung.
Ja, so hier, guck mal, wie er da sein Knie dreht, damit er hier keinen so.
Enttäuschung Offense. Da Jawohl. Bin ich gelandet bei einem Offensive Lineman, und zwar Connor Williams.
Mhm.
Der jetzt halt wirklich von seiner Verletzung mit seinem Kreuzbandriss zurückkommt. Man sieht überall auf Twitter, wie Leute schon davon träumen, dass wir jetzt einen Top 5 Center haben in diesem Jahr. Ja. Aber auch da würde ich die Erwartungen schon so ein bisschen drosseln, weil er kommt, wie gesagt, von diesem Kreuzbandriss zurück und man weiß halt nie, wie Spieler darauf reagieren. Und ich glaube, dass er dann angesichts der Erwartungen schon ein bisschen zumindest enttäuschen wird und vielleicht nicht aber genau der Center ist, den sich viele hier erhoffen.
Henry macht das richtig clever. Sein bester Spieler in der Offense ist einfach ein Offensive Liner. Die Enttäuschung, das wird in einem Jahr, wird es kein Mensch überprüfen. Inklusive uns.
Willst du es überprüfen mit PFF-Grades oder was?
Ja, müsstest du halt mal Tape gucken, weil das wird hier kein Mensch machen.
Wirklich. Ja. Das ist wieder hier mit dem.
Genau das war mein Gedanke.
Ich glaub's wirklich.
Ja. Ja. Das ist wie mit dem. Hier, guck mal, ich hab den Namen schon vergessen. Was war da hier mit dem Scholz da? Mit die Banken da?
Weiß ich nicht mehr.
So, siehst du? Weiß er nicht mehr. Hat auch hier keine Ahnung von diesen Cum-Ex da. Ne? So, und so macht Henry das auch mit den Offensive Linemen. Enttäuschung Offense, ja, ich habe geschrieben, niemand wird geil.
so kann man sich natürlich auch einfach machen, ne?
Ja, ich habe es mir ja ganz einfach gemacht. Ich erwarte da keine Enttäuschung. Warum überlegt sie, Titans, da erwarte ich aber auch nichts. Also Noah Fent war letztes Jahr schon eher so, ja, okay. Die Verlängerung habe ich auch nicht verstanden. Running Backs, ja, Walker wird genial, Receiver werden top. Offensive Line erwarte ich auch nicht so viel. Klar, Connor Williams ist auf dem Papier ein guter Center, aber der muss erstmal von so einer Verletzung zurückkommen. Also da wäre zumindest für meine Definition, kann ich nicht groß enttäuscht werden. Von daher sage ich einfach mal, ich werde nicht enttäuscht werden. Alles
da wirst du ja auch von den Washington Commanders nicht enttäuscht werden.
Doch, da erwarte ich aber einiges. Bobby Wagner wieder Sackleader, Sackleader sage ich schon, Tackle-Leader.
Oh Mann,
ey. Juhu. Bobby Wagner, 150 Tackles.
Ja. Meine Enttäuschung ist aber Zach Charbonnet, die erwartete. Gemessen am Draftkapital, an dem, wie ich ihn auf dem College sah und ich ja auch schon häufiger gesagt habe, dass er ein anderer Spielertyp ist, aber vom Talentlevel eigentlich gar nicht so weit von Kenneth Walker weg, aber ist aus meiner Sicht nur halt ganz anderer Spielertyp. Ich glaube aber, dass der dieses Jahr dann, wenn wir da schon sagen, er trifft nicht mal die 650 Rushing Yards, dass das, glaube ich, eher eine enttäuschende Saison dann wird.
Mhm. Ja.
Ja.
Es sei denn, heißt Kenneth Walker, soll ja nicht passieren, er verletzt sich und auf einmal bekommt er Carries ohne Ende. Dann
ist sowieso Kenny McIntosh Season, aber.
Ja, das sowieso.
Das sehen wir dann, ja. Ja, Henry, mach du mal gerne weiter.
Ja, mein Spezialthema wieder. Expected Points pro Play Rank der Defense in der Regular Season. Da muss ich ja auch sagen, da erwarten ja jetzt viele direkt Wunder von Mike McDonald, dem Defensive Mastermind. Und ich sehe das schon so, dass alles unter, sage ich mal, Top 20 Defense schon eigentlich als Erfolg zu verbuchen wäre, weil man letztes Jahr einen der schlechtesten Defensiven nach Expected Points pro Play hatte. Und ich glaube schon, dass es besser werden wird. Ich sehe schon so, dass personell, wie auch wahrscheinlich vom Scheme her, schon so ist, dass wir da besser aufgestellt sind als im letzten Jahr. Und sehe uns dann so, soll ich jetzt, ja, ich muss wahrscheinlich jetzt direkt einen Rank, ich bin dann so bei 21.
Ja, bin ganz nah dran. Ich habe 22 gesagt. Ja, also ich glaube, das wird einfach eine Zeit brauchen. Du hast es ja schon angesprochen, da darf man nicht zu viel direkt im ersten Jahr erwarten. Und das ist halt auch vom Personnel her. Ich meine, die Linebacker sind komplett durchgemischt. Es ist ein komplett neues Linebacker-Duo, was da auf dem Feld stehen wird. Man hat auf Cornerback keine Tiefe. Auf Safety auch eher so halbwegs, dann hast du Nwosu jetzt schon wieder verletzt und ja, da sind viele Fragezeichen und von daher darf man da, glaube ich, nicht so viel erwarten. Darum ist es für mich eine 22.
Ich habe geschrieben, kein Rank wird geil.
Nein, habe ich nicht.
Da hast du es dir aber einfach gemacht. Ich habe vorher Platz 30 und wenn wir jetzt in den niedrigen 20ern sind, dann bin ich sehr zufrieden. Das habt ihr ja eigentlich beide auch gesagt. Also nicht die größte Erwartung, aber ich glaube, man wird sich schon steigern. Und das ist nicht so schwer, aber das sollte auch zumindest irgendwie spürbar sein, finde ich auch, wenn man die Spiele sieht. Also wenn man, weiß nicht, von 30 auf, weiß nicht, nach EPA per Play auf 20 kommt, das wird man merken. Also ich sage ja irgendwie nur Raiders-Spiel, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, solche Sachen, die sind hoffentlich nicht mehr in der Form.
Du meinst als in der Overtime?
Ja, genau.
Josh Jacobs im ersten Play 75
Jahre. War ja letztes Jahr.
Dieses dreckige Play wurde mir letztens noch in die Timeline gespült vor ein paar Tagen.
Ja, das gleiche Spiel mit der Offensive, da bin ich tatsächlich mal sehr positiv gewesen und habe, nachdem ich Gino schon auf die 10 gesetzt habe, habe ich die Offense mal auf die 8 gepackt. Ich glaube, das kann richtig geil werden.
Ja, muss ich auch sagen. Also die Offense muss uns natürlich auch tragen, wenn wir wirklich Ambitionen auf die Playoffs haben. Und deswegen bin ich auch wieder ein bisschen bold, bei Platz 5 nach Expected Points pro Play gelandet und einem Ryan Grubb, der ein paar Head-Coaching-Interviews bekommen wird.
Geil, da freuen wir uns richtig drauf. Da kannst du bei Twitter wieder deine Runden drehen, dann, wenn er weiß nicht, dann geht er zu den Ravens oder so und dann freust du dich mit den Ravens zusammen und da kriegt er einen ganz tollen, aber wir haben wieder keinen Offense-Koordinator.
Spannend, dass du das dann habe. Also, okay.
Ja, ich habe jetzt einfach eine Fanbase, der du sehr zugeneigt bist wieder. Weißt du? Kannst auch bei den 49ers da, kuscheln gehen oder so.
Das finde ich jetzt eine böse Unterstellung.
Ja.
Also.
Ja, ich habe vorher Platz 10 und ich denke, wird wieder ungefähr die Region 10. Ja. Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass man sich da groß steigert, aber eine Totem-Offense nehme ich halt.
Ja. Spricht auch viel dafür vom Personal. Ryan Grubb ist zwar eine Wundertüte, aber könnte sehr gut werden.
Könnte, ja. Rekord. Wie viele Spiele gewinnen die Seahawks denn tatsächlich am Ende? Und letztes Jahr waren es 9. Und ich glaube, auch dieses Jahr werden es 9 sein.
Come on, ey.
Ich bin bei 9-8.
Ich bin auch bei 9-8.
Ach komm.
Wir haben jetzt die NFC West, die ziemlich stark ist. Wir spielen gegen die.
Wer ist da gerade stark? 49ers verfallen?
Ja, gut. Nee, aber ich war jetzt gerade vor dem Podcast noch bei den 49ers im Podcast. Die machen so eine Season-Preview und haben mich da eingeladen. Und da hatten wir es auch darüber, dass wir gerade die NFC West jetzt diesen Jahr dann erstens selber die Siege wegnehmen Dann geht's gegen die AFC East und die NFC North, also zwei ziemlich starke Divisions, und ich sehe da auch nicht viel mehr als 9 Siege, und im letzten Jahr muss man auch sagen, wir waren eigentlich schlechter als 9 Siege. Deswegen glaube ich schon an ein verbessertes Seahawks-Team, das dann auch, was das Point Differential zum Beispiel angeht, wo wir ja ultra schlecht waren letztes Jahr und trotzdem 9 Siege bekommen haben, dann bei der gleichen Anzahl irgendwo landen am Ende des Tages und dann noch in die Wildcards reinrutschen. Mhm. Ah, Mist, jetzt habe ich schon. Ah, okay.
Jetzt hast du die letzte Frage schon vor. Ja. Genommen. Tobi, du erstmal deinen Rekord.
Ja, also mit 9-8 seid ihr beiden ja wirklich die Leute, die auch unentschieden tippen bei Kicktipp oder sowas. Wenn es doch die alte Regular Season gäbe, ja, also Seahawks, so die ist 8-8.
Also Leute, die bei Kicktipp unentschieden tippen, finde ich, ist es ja eigentlich relativ bold. Also
ja. Dann 1-0, diese 1-0 Tipps. 1-0 Tipper.
2-1 ist Standard.
So. Bei meinem alten Job hatte ich einen, der hat konsequent 1-0 getippt bei die Richtung. Nee, habe ich ihm zum Glück abgenommen. Ja, also Best Case 11-6, Worst Case 6-11, dann wäre ich eigentlich auch bei euch, aber ich gehe auf 10. Danke. 10 Siege.
Danke. Das heißt, du gehst mit 10 Siegen wahrscheinlich auch safe in die Playoffs, gehe ich mal von aus.
Oder? Ja, zumindest, dass man, ja, muss man natürlich gucken, wie sich dann die Wildcard am Ende zusammensetzt, aber dass man zumindest sehr, sehr lange auch noch Chancen hat, da mitzuspielen. Mhm. Wer weiß, wie er dann, es ist halt immer so eine, ich glaube, von Jahr zu Jahr auch so eine Frage, wie dann die Duelle in den anderen Divisionen, also die man dann hat und so weiter.
Muss doch reichen.
Müsste eigentlich reichen, aber.
Den ganzen Playoff-Teams, die es aktuell,
glaube ich. Also ich sag mal so, also vielleicht mal dann, wenn wir jetzt gerade an der Stelle sind, ich bin dann auch nicht unzufrieden, wenn man jetzt irgendwie nicht in die Playoffs kommt. Also das ist für mich jetzt also
geht's eigentlich nicht direkt.
Komplett entspanntes Jahr. Ich glaube aber, dass McDonald jetzt, glaube ich, gar nicht denkt, dass er da irgendwie so eine Saison mit 5 Siegen erstmal mitnimmt oder so. Und ich glaube, das lebt trotzdem. Ja, also ist jetzt so blöd gesagt, aber ich glaube, genau das lebt halt irgendwie so ein bisschen weiter. Also ich glaube, so schätze ich ihn zumindest ein. Und ich glaube, dass die Seahawks sich jetzt auch nicht zwingend in so einem klassischen Rebuild weiterhin sehen. Also ich glaube, die wollen und werden auch lange um die Playoffs mitspielen und eventuell sogar reinrutschen.
Ja, dann bin ich der Grumpy. Ich sage, es reicht nicht für die Playoffs. 9-8, wie gesagt, aber dann knapp gescheitert, würde ich jetzt mal schätzen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn's klappt, aber ja.
Ich glaube, es klappt ja schon, wenn man diese
Pessimist vom Dienst hier.
Diese kompletten Kackspiele mal abstellt, ne? Und das hatten wir letztes Jahr, Henry, das Point Differential.
Bengals, Junge, das war so eine lächerliche Niederlage.
Ja.
Also. Ja, wisst ihr das noch? Also das war wirklich unglaublich, dass wir das...
Und gegen die Ravens haben wir halt komplett auf den Arsch gekriegt.
Stimmt.
Ja. Also ich meine, Henry hat es ja angesprochen, das Point Differential war ja miserabel, und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen stabilisiert, und da, das ist halt dann die Defense-Leistung und die Offense bleibt so ein bisschen, dann hat man ja schon, theoretisch hat man dann schon 1-2 Siege mehr, kann man natürlich jetzt so leicht hier so hin und her rechnen, aber ich glaube, dass das schon durchaus reelle Chancen auf die Playoffs gibt.
Ja. Gut, das wär's. Das sind alle.
Ich weiß nicht, aber wollen wir jetzt nicht nur sagen, wo genau die Saison der Seahawks endet? Also sagt ihr beide keine Playoffs jetzt? Oder?
Ich sag keine Playoffs.
Ich sag ja Playoffs und ja, ab dann.
Ich sag Divisional Round Exit gegen bei den 49ers.
Boah, nee, nicht schon wieder.
Und das wäre ein Erfolg, finde ich.
Ja, natürlich wäre es ein Erfolg.
Großer Erfolg, wenn wir wirklich mal endlich wieder ein Playoff-Spiel einfach gewinnen. Also,
ja.
Mit 9-8 rein und dann, was weiß ich, dann hauen wir die Lions wahrscheinlich raus, weil die können wir gut.
Komischerweise, ne? Gegen die Lions habe ich auch irgendwie selten Sorge, obwohl die mittlerweile ja wirklich ernstzunehmende NFC-Größe sind. Aber
gegen uns sind die so ganz klein mit Hut.
Ja, das eine Stubenkarte, ja.
Angst gegen Seattle Seahawks.
Absolut. nächste Woche bin ich, ja, oder? Bin ich blöd oder geht's? Nee, nächste Woche geht's los. Nächste Woche ist Kickoff. Wahnsinn. Also Donnerstag, nächste Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt die neue Saison mit einem absoluten Kracher. Ravens gegen Chiefs. Ich werde es nicht live sehen können, was mich richtig ärgert. Aber
muss ich unbedingt verpassen.
Ach komm, das gab's schon lange nicht mehr. Das ist so ein krasses Eröffnungsspiel, also.
Haben die nicht vor 2 oder 3 Jahren auch schon gegeneinander gespielt am ersten Spieltag? Im Opener?
Das war nämlich noch ein Spiel, was ich dann sogar am nächsten Morgen ungespoilert gesehen habe. Ich bin mir da relativ sicher, dass es gar nicht...
Ich glaube, ich werde es mir tatsächlich live reinziehen, muss ich sagen.
Natürlich.
Ja, es gibt auch Leute, die haben nach einer Arbeit, ne?
Richtig, aber wer Zeit hat, also die Vorbereitung für die Folge zu machen, der hat auch Zeit, sich um 2.30 Uhr nachts ein Football-Fit reinzuziehen.
Ich dachte, ihr einfach Vollzeit.
Und ich arbeite Vollzeit. Wir machen nicht einer Vollzeit, wir sind Vollzeit.
Wir müssen das tatsächlich machen. Und dann in der gleichen Woche am 8. spielen dann die Seahawks gegen die Denver Broncos. Und da meldet sich dann in der kommenden Woche der liebe Jonas mit einem Gast in der Preview-Folge. Genau, da freuen wir uns auch schon drauf. Genauso wie auf die Saison. Mittlerweile ist auch Lust da, oder? Also ich weiß doch, wir saßen hier vor ein paar Wochen und waren echt alle so ein bisschen, ja, da war eigentlich gerade noch so EM gerade vorbei und Olympia war so und keiner hatte so Football groß auf dem Schirm. Aber jetzt so langsam geht's dann doch los.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe Bock, Fantasy-Drafts laufen. Also
ja,
alles ist wieder so, wie es sein muss.
Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr so bin. Also ich meine, wir haben das letzte Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen, mit dem Draft und so, bin ich ein bisschen länger beschäftigt. Aber dass man dann auch irgendwie die Football-Zeit dann einfach auch mal, also nicht jede Kack-News in der Offseason, die wenig mit unwichtig ist, da irgendwie an sich ranlässt, sondern einfach das mal abwartet. Und jetzt wenn es auch wirklich losgeht, auch wirklich Bock hat, ne? Also.
Ja. Nee, aber ich hatte mich so ein bisschen drauf verlassen, dass das noch kommt, weil ich war echt vor ein paar Wochen so, Alter, irgendwie, ne, da war auch fast schon Preseason, also Hall of Fame Game und ich war noch so null in Stimmung. Aber ich hatte mich drauf verlassen, dass es dann doch noch kommt und jetzt, ist es so gekommen und ich muss noch ein paar Namen auswendig lernen auf jeden Fall. Also ich könnte den 53er-Kader gerade nicht runterrattern. Ich denke mal, bei euch ist es ähnlich. Aber das wird schon noch. Dann, vielen Dank an euch beiden und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie es bis hier durchgehalten haben. Wir freuen uns mega auf die Saison und verabschieden uns jetzt wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.